Jahreslosung. Ist ja schon zu einer schönen Tradition gewesen, dass der erste, meistens auch noch der zweite und dritte Gottesdienst im neuen Jahr das zum Thema hat. Und eine Predigt zur neuen Jahreslosung haben wir eben gerade schon gehört, nämlich von Hans-Joachim Eisler. Ich finde, er hat wieder einen sehr schönen Text gemacht für das Jahreslosungslied. Und ich kann auch die Webseite empfehlen, jahreslosung.net, also .net. Er hat dort auch noch ein kurzes Video, wo er erläutert, wie er zu diesem Text gekommen ist, was das ihm so bedeutet. Ja, das war schon eine kurze Predigt, dieses Lied, und die werden wir nun öfter dieses Jahr haben, das finde ich sehr schön. Jetzt also die zweite Predigt eigentlich schon zur Jahreslosung. Suche Frieden und jage ihm nach. Fangen wir mal anders an. Was erwartest du im Jahr 2019? Also manche erwarten wirklich im wahrsten Sinne des Wortes etwas, nämlich ein Kind. Das ist eine sehr schöne Erwartung. Manche erwarten vielleicht eine Beförderung oder was auch immer. Manche haben vielleicht auch etwas Negatives zu erwarten. Da droht sich schon an durch den gesundheitlichen Zustand, Krankheit und die Sorgen und das Leid, was vielleicht damit dann zusammenhängt. Was die Christen eigentlich in jedem Jahr immer wieder erwarten, und das eigentlich seit 2000 Jahren, ist das, womit eigentlich die Bibel dann auch endet. In Offenbarung 20, die Verse 20 bis 21. Es spricht der, welcher dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Erwartest du das auch, das Kommen des Herrn in diesem Jahr? Nun ist er schon seit 2000 Jahren nicht gekommen. Und manche sagen, wieso sollte er dann ausgerechnet 2019 wiederkommen? Aber es scheint unserem Herrn sehr wichtig zu sein, dass wir immer in dieser Naherwartung leben. Weil es macht was mit uns. Das verändert unser Denken, unser Fühlen und auch unser Handeln. Und so möchte ich euch alle ermutigen, erwartet auch in diesem Jahr das Wiederkommen unseres Herrn. Am 29. Dezember, also kurz vor der Jahreswende, da ist in den Zeitungen ja auch immer was zu lesen, was man so erwartet. Und ich fand sehr schön, was Oliver Sander geschrieben hat bei uns hier im Wochenblatt in Neu-Wulmsdorf. Mehr Gelassenheit. Er schreibt: Ich war baff, als ich vor kurzem während meiner Mittagspause in einer Bäckerei diesen Spruch hörte. Der Letzte macht die Tür zu, Idiot. Das sagte eine Seniorin, nachdem drei Handwerker auf dem Weg zur Toilette die Tür einen Tick aufgelassen hatten. Anstatt zu sagen, können Sie bitte die Tür zumachen, es zieht ein bisschen, ging die Frau gleich zum Frontalangriff samt Beleidigung über. Die Seniorin steht für mich exemplarisch für die Verrohung der Sitten in unserer Gesellschaft. Wenn etwas nicht so läuft wie gewünscht, wird hochgefahren, gepöbelt und beleidigt. Nicht selten für Nichtigkeiten. In diesem Sinne wünsche ich allen für das kommende Jahr mehr Gelassenheit. Regen Sie sich über die Dinge auf, die wirklich schief laufen. Da gibt es auf der Welt genügend Beispiele. Kleine Probleme wie eine offene Tür lassen sich schnell regeln mit zivilisierter Kommunikation. Oliver Sander. Ich denke, das ist ein Wunsch, dem wir uns auch alle anschließen können fürs neue Jahr. Zivilisierte Kommunikation und etwas mehr Gelassenheit. Dieser Frontalangriff, von dem er geschrieben hat, leitet direkt über zu unserer Jahreslosung. Das Wort, was ihr da seht, sagt es jemandem was? Shalom. Es ist hebräisch, wird von rechts nach links gelesen. Shalom. Dieses Wort im Hebräischen heißt Friede, aber noch viel mehr. Dieses Wort Shalom in der hebräischen Bibel ist in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der sogenannten Septuaginta, die ist einige hundert Jahre vor Christus schon gemacht worden, und dieses griechische Alte Testament werden also auch die ersten Gemeinden, die ersten Christen verwendet haben. Dieses eine hebräische Wort Shalom ist mit 25 verschiedenen griechischen Wörtern übersetzt worden. Je nach Zusammenhang, weil es einfach eine so große Bedeutungsvielfalt hat. Shalom heißt zum einen Frieden, natürlich. Es heißt aber auch Heil sein, ganz sein, Wohlbefinden, Gesundheit, Zufriedenheit. Ihr merkt schon, das sind alles Begriffe, die hängen irgendwie auch zusammen. Allein schon in diesem Begriff Zufriedenheit, da steckt ja auch der Friede drin. Zufrieden kann man nur sein, wenn da Friede ist. Dieses deutsche Wort Friede kommt von dem alten Fri. Und das alte Wort Fri heißt eigentlich lieb. Da sehen wir schon einen anderen Zusammenhang. Zum Frieden gehört auch immer die Liebe. Ich möchte jetzt zu unserem Psalm 34 kommen, aus dem die Jahreslosung genommen ist. Wir werden am kommenden Dienstag in der Bibelstunde den Psalm etwas genauer angucken. Das mache ich jetzt nicht hier in dieser Predigt. Die ersten 1 bis 11 Verse, Vers 1 bis 11 des Psalm 34, die sind eigentlich ein Danklied, ein Loblied. Und dann ab Vers 12 bis zum Schluss, bis Vers 23, ändert sich der Charakter dieses Psalms und es ist ein Lehrgedicht. Und unser Text, unser Vers, die Jahreslosung, ist aus diesem zweiten Teil, aus diesem Lehrgedicht genommen. Und ich lese kurz den Zusammenhang, also Vers 12 bis Vers 17 zunächst. Ich lese aus der Übersetzung von Hermann Menge. Dort heißt es: Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Und das schreibt David, der große König David von Israel, der um das Jahr 1000 vor Christus lebte. Hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der langes Leben begehrt, der viele Tage sich wünscht, um Glück zu genießen? Hüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor Worten des Trugs. Halte dich fern vom Bösen und tu das Gute. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet und seine Ohren auf ihr Hilfsgeschrei. Das Antlitz des Herrn steht gegen die Frevler, um ihr Gedächtnis auszutilgen von der Erde. Das also ist der Zusammenhang unseres Psalms. Und Thomas hat in der Einleitung schon zu Recht darauf hingewiesen, unsere Jahreslosung, suche den Frieden und jage ihm nach, fängt ja anders an. Der Vers fängt an mit, halte dich fern vom Bösen und tu das Gute. Vielleicht könnte man fast sagen, dass das so eine Art Voraussetzung ist für den Frieden. Halte dich fern vom Bösen und tu das Gute. Und trotzdem heißt es dann nicht, so kommt der Friede, sondern der Vers geht weiter, suche den Frieden und jage ihm nach. Merkt ihr, das ist etwas ganz Aktives. Auch wenn wir uns vom Bösen fernhalten, das Gute tun, kommt der Friede nicht automatisch. Der Friede muss immer gesucht werden, ganz aktiv. Und dazu fordert er uns hier und damit Gott uns hier auf. Suche den Frieden und jage ihm nach. Nachjagen, das ist ja nun auch was richtig Aktives. Da klingt sogar so ein bisschen so Geschwindigkeit und Ehrgeiz und Kraft draus hervor. Jage ihm nach, den Frieden. Das bedeutet also doch eigentlich, der Friede haut ab, oder? Wenn wir nicht aktiv werden, haut der Friede immer wieder ab. Wir müssen etwas tun. Uns fernhalten vom Bösen, das Gute tun, aber das reicht noch nicht. Wir müssen aktiv den Frieden suchen und ihm nachjagen. dieser Psalm oder dieser Abschnitt aus dem Psalm scheint so wichtig zu sein, dass er eben nicht nur hier im Alten Testament vorkommt, sondern es ist dem Petrus sogar wert, diese Abschnitte zu zitieren. In seinem ersten Brief, den er geschrieben hat, zitiert er einige Verse aus diesem Psalm 34. Und ich lese mal einen kleinen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 12. Da schreibt der Petrus: Schließlich aber seid alle einträchtig, voll Mitgefühl und Bruderliebe, barmherzig und demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, denn dazu seid ihr berufen, damit ihr Segen ererbet. Denn, und jetzt kommt das Zitat aus dem Psalm, denn wer seines Lebens froh werden will und gute Tage zu sehen wünscht, der halte seine Zunge vom Bösen fern und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind auf die Gerechten hingewandt und seine Ohren achten auf ihr Flehen. Dagegen ist das Angesicht des Herrn gegen die Übeltäter gerichtet. Also haben wir unsere Jahreslosung 2019 sogar zweimal in der Bibel, im Alten Testament und dann nochmal zitiert von dem großen Apostel Petrus in seinem ersten Brief. Auch nochmal um des Zusammenhangs willen lese ich den Psalm 34 noch bis zum Ende, ohne noch detailliert darauf eingehen zu wollen. Ich fange nochmal ab Vers 15 an, dem Vers unserer Jahreslosung. Halte dich fern vom Bösen und tu das Gute. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet und seine Ohren auf ihr Hilfsgeschrei. Das Antlitz des Herrn steht gegen die Frevler, um ihr Gedächtnis auszutilgen von der Erde. Wenn sie schreien, so hört es der Herr und rettet sie aus all ihren Nöten. Der Herr ist nahe den zerbrochenen Herzen, hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Zahlreich sind die Leiden des Gerechten, doch aus allen rettet ihn der Herr. Er behütet alle seine Gebeine, dass nicht eins von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Unglück töten, und wer den Gerechten hasst, muss es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die zu ihm sich flüchten, brauchen nicht zu büßen. Ich weiß nicht, ob ihr schon, ich habe da oben rüber geschrieben, wie es weitergeht, das Evangelium. Ich weiß nicht, ob ihr das schon unter diesem Aspekt eben gehört habt, diesem Psalm. Hier steckt eigentlich das Evangelium drin. In Vers 21 ist etwas, was bei der Kreuzigung unseres Herrn sich wirklich erfüllt. Da heißt es, er behütet alle seine Gebeine, dass nicht eins von ihnen zerbrochen wird. Ihr kennt das wahrscheinlich aus der Kreuzigungsszene. Den anderen Übeltätern werden die Beine zerschlagen, damit sie schneller sterben und nicht noch am Sabbat da hängen, sondern vorher abgenommen werden können. Und eine Kreuzigung kann immer recht lange dauern. Das geschah bei unserem Herrn nicht. Er war schon vorher gestorben, was überprüft wurde mit diesem Lanzenstich, wo schon Blut und Serum getrennt herauskamen und der Tod damit bewiesen war. Also hier eigentlich eine Prophetie auf unseren Herrn Jesus, die sich dann auch erfüllt hat. Und damit ist klar, dass der Gerechte, der in Vers 22 hier genannt wird, unser Herr Jesus ist. Vers 22 hier im Psalm 34 heißt, den Gottlosen wird das Unglück töten und wer den Gerechten hasst, muss es büßen. Wisst ihr Leute, wer Jesus hasst, der wird es zwangsläufig büßen müssen. Aber wer sich zu ihm wendet, den hilft er, den rettet er aus allen Nöten, wie es in Vers 18 heißt. Und das ist das Evangelium. Eigentlich hier im Psalm 34 schon in reiner Form pur. Vers 23, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die zu ihm sich flüchten, brauchen nicht zu büßen, sind errettet für die Ewigkeit. Das nur ganz kurz, ohne da noch weiter drauf eingehen zu wollen. Das Evangelium steckt in unserem Psalm hier schon mit drin. Nun, und das bleibt euch nicht erspart, wenn ich eine Predigt halte, ein kleiner Gang durch die Heilige Schrift. Es werden noch mehr Bibelstellen kommen. Ich mag es immer gerne, die Schrift selber reden zu lassen. Dann passieren noch nicht so viele Fehler, denn wir Menschen irren alle mannigfaltig. Ich möchte die Schrift noch ein bisschen abfragen zu diesem Thema Frieden. Das Wort Friede kommt mehr als, oder diese Silbe Fried, danach habe ich mal gesucht, die kommt mehr als 300 Mal vor in der Bibel. Bibleserver.com klingt Englisch, ist aber eine deutsche Seite, sind viele verschiedene deutsche Bibelübersetzungen, die ihr lesen könnt und wo ihr auch suchen könnt nach Worten. Und da kann man auch nach einzelnen Silben suchen. Die Computerexperten unter uns wissen das mit einem Sternchen, so als Platzhalter, Stern, Fried, Stern. Ungefähr 300 Mal je nach Bibelübersetzung kommt Fried vor. Lieb kommt noch viel öfter vor, fast 1000 Mal. Recht, was in gerecht, in ungerecht drin steckt, fast auch 1000 Mal. Die Zahlen jetzt nicht aufgeschrieben, habe sie nicht im Kopf genau. Ich glaube 1500 sogar mal Recht. Sünd kommt auch so ungefähr 900 Mal vor, diese Silbe Sünd. Also Fried mit 300 Mal gar nicht so häufig. Aber da wir schon gesehen haben, Liebe und Frieden, das hängt ganz eng zusammen. Und Friede und Gerechtigkeit hängt ganz eng zusammen, werden wir gleich auch noch sehen. Können wir eigentlich alle diese Stellen zusammennehmen und merken, die Bibel redet unheimlich viel von Friede, von Gerechtigkeit, von Liebe. Und es lohnt sich, dort mal ein paar Bibelstellen anzuschauen und das Wort Gottes direkt zu uns reden zu lassen. Das möchte ich jetzt machen. Und ich fange an, ich gehe so ein bisschen chronologisch durch die Bibel. Besser gesagt, nicht chronologisch, sondern so, wie die Bücher angeordnet sind jetzt größtenteils. Wir fangen an einer Stelle, die ihr gerade vor kurzem gehört habt, in den Weihnachtspredigten wahrscheinlich. Jesus, der Friedefürst, Jesaja 9, Verse 5 und 6, da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede, Fürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Der Anfang dieses Abschnitts hat sich erfüllt. Das haben wir Weihnachten gefeiert. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und er trägt alle diese Titel. Friedefürst ist einer davon. Aber der zweite Teil dieses Abschnitts heißt, es wird kein Ende des Friedens sein. Und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und nun frage ich euch mal, wenn ihr um euch herum guckt, haben wir das schon? Für mich sieht das nicht so aus. Also irgendwie scheint es wohl eine Unterbrechung zu geben in diesem Königreich unseres Herrn Jesus, in diesem Friedensreich. Das, was wir momentan in unserer Welt sehen, vielleicht, Thomas hat es angedeutet, was wir auch in eigenen Familien oder am Arbeitsplatz erleben, deutet nicht darauf hin, dass Recht und Gerechtigkeit jetzt schon regieren und des Friedens kein Ende ist. Lasst uns weiterschauen vielleicht. Kommen wir da drauf. Über das Friedensreich ist im Alten Testament öfter, von dem ist öfter die Rede, es wird öfter beschrieben. Und nur ein paar Kapitel weiter im Buch Jesaja, Kapitel 11, Verse 6 bis 12, da lesen wir, da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bären werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter. Und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge. Denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volks loskaufe, der übrig geblieben ist. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Wer aufmerksam zugehört hat, merkt, und ich habe es hier gelb hinterlegt, der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken. Als er auf dieser Erde war, vor etwa 2000 Jahren, da hat er das Reich aufrichten wollen. Aber das Volk hat nicht gewollt. Sie haben ihren König abgelehnt und gekreuzigt. Und das, was uns Jesaja hier beschreibt, da wird der Wolf beim Lamm wohnen, das haben wir noch nicht. Aber, und das ist die Verheißung des Herrn, es wird kommen. Vers 11 sagt, und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken. Er hat einmal ausgestreckt und das Volk Israel hat abgelehnt. Ich habe angefangen den Gottesdienst damit, dass wir warten auf das Kommen unseres Herrn. Und Petrus schreibt in seinem Brief auch davon, dass es Spötter gibt, die sagen, na, wo bleibt denn euer Herr? Er ist ja immer noch nicht gekommen. Und Petrus sagt, es ist alles nur Gnade, damit noch viele Menschen errettet werden und die Chance zur Umkehr haben. Aber irgendwann wird diese Gnadenzeit, das Zeitalter der Gemeinde, in dem wir jetzt leben, irgendwann wird dieses Zeitalter der Gemeinde zu Ende sein. Offenbarung 2 und 3 berichten von dem Zeitalter der Gemeinde, die Sendschreiben. Und danach heißt es zu Johannes, komm hierher hoch und ich werde dir zeigen, was danach geschehen soll. Und dann irgendwann, und ich will jetzt nicht wieder die Endzeit komplett auslegen hier, dann irgendwann wird auch dieses Reich aufgerichtet. Und es heißt, der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken. Und dann kommt dieses Friedensreich, was er beim ersten Mal nicht aufrichten konnte. Und die Verheißung für dieses Reich, da geht auch Jesaja in Kapitel 32 noch wieder drauf ein, Vers 17 bis 18. Da heißt es, und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit sein auf ewig, dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen und in sorgloser Ruhe. Und ihr Lieben, das haben wir zwar noch nicht, aber darauf gehen wir zu. Das können wir erwarten und darauf dürfen wir uns freuen. Jesaja schreibt aber auch ein paar Kapitel weiter in Jesaja 48, Vers 22, und das sollten wir nicht verheimlichen. Da heißt es, aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Wir haben das schon in unserem Psalm gehört. Die, die den Gerechten hassen, die unseren Herrn Jesus hassen, müssen büßen. Aber das Evangelium steht doch, und jeder kann doch diese rettende Hand annehmen. Jesaja 53, Vers 5, noch ein paar Kapitel weiter im Propheten Jesaja. Da heißt es, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Es fängt an damit, dass Jesus Christus unsere Sünden getragen hat. Die Strafe, die wir verdient hätten, liegt auf ihm. Wir müssen sie nicht mehr tragen. Und hier heißt es, auf dass wir Frieden hätten. Und damit fängt jeder Friede an. Der erste Schritt, wenn wir über Frieden reden wollen und wenn wir Frieden wollen, ist, mach du Frieden mit Gott. Frieden macht Gott mit dir, wenn du an seinen Sohn Jesus Christus glaubst und seine Rettungstat für dich in Anspruch nimmst. Mit diesem Frieden fängt aller Frieden an, muss aller Frieden anfangen. Sonst wird es kein wahrer Friede sein. Wenn du diesen Frieden im Herzen hast, den Gott dir schenkt, dann strahlt dieser Friede aus. Zunächst mal in deiner Familie und vielleicht von deiner Familie sogar noch weiter in die Nachbarschaft, in die Gesellschaft. Und das ist quasi die Keimzelle für Frieden zwischen den Völkern. Anders geht es nicht. Diesen Abschnitt, Jesaja 65, Vers 17 bis 22, lese ich uns jetzt nicht mehr vor, das wird sonst auch alles zu viel an Bibelstellen, aber wer will, kann sich das merken und zu Hause nochmal angucken. Hier geht es wieder um das Friedensreich. Der Abschnitt fängt an, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und genau von diesen Begriffen ist auch im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung die Rede. Nun ist das nicht immer ganz deutlich, wie ist die Abgrenzung von Friedensreich? Tausendjähriges Reich wird es in der Offenbarung genannt. 1000 Jahre, ist das symbolisch, ist das für unendlich oder ist es eine abgegrenzte Zeit? Wenn ihr in die Offenbarung reinguckt, seht ihr, das hat ein Ende, dieses tausendjährige Reich. Danach kommt sowas wie der Endzustand, die Ewigkeit. Und manche Bilder gehen ineinander über. Die sind schon im Friedensreich, im tausendjährigen Reich verwirklicht geworden, gewesen, aber werden natürlich auch in der Ewigkeit so weiter bestehen. Da können wir jetzt nicht drüber eingehen, das wäre, glaube ich, eine ganze Predigtreihe, so etwas. Aber eins lernen wir auch, dieses tausendjährige Reich, was Gott verheißen hat in dem Propheten Jesaja und was in der Offenbarung ausgeführt wird, das funktioniert nur, weil der Satan in dieser Zeit gebunden ist. Mit Menschen, die nicht wiedergeboren sind durch den Glauben an den Herrn Jesus, kann es keinen dauerhaften Frieden geben, solange es Böses gibt auf der Erde. Im tausendjährigen Reich werden die Völker leben, die durch die große Trübsal gegangen sind. Und nicht jeder hat sich zum Herrn Jesus bekehrt. Dann richtet der Herr Jesus sein Reich auf und regiert und herrscht. Und es sind tolle Zustände. Wir haben davon schon gelesen im Jesaja-Buch eben. Und danach wird aber der Satan wieder losgemacht sozusagen. Und dann geht das wieder los auf dieser Erde. Mit Mord und Totschlag. Ich habe fast den Eindruck, dass unser Herr dieses tausendjährige Reich macht, um zu zeigen, der Mensch von sich aus kann nicht gut sein, kann keinen Frieden halten, kann nicht ohne Gewalt. Es kommt immer wieder, solange der Satan da ist und ein Mensch nicht neu geboren ist von oben, von unserem Herrn her, wird das die Welt bestimmen. Es gibt noch einen Abschnitt, den ich jetzt auch nicht lesen will, Micha 4, Verse 1 bis 5. Aber hier sind ganz berühmte Verse drin. Es fängt an, Vers 1, in den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge. Und da seht ihr auch schon wieder so die Bezüge zu dem, was wir dann am Ende der Offenbarung lesen. Und hier in diesem Abschnitt kommt auch dieser berühmte Vers vor, Vers 3, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Manche haben versucht, das schon in den letzten 2000 Jahren zu schaffen und es ist leider, leider immer wieder gescheitert. Endgültig wird dies erst gehen, wenn der Herr das Reich aufrichtet. In den letzten Tagen, lesen wir hier bei Micha. Der Gang geht weiter. Jeremia 6, Vers 13 bis 14. Da schreibt der Prophet Jeremia, denn sie gieren alle, klein und groß, nach unrechtem Gewinn und Propheten und Priester gehen alle mit Lüge um und heilen den Schaden meines Volks nur oben hin, indem sie sagen, Friede, Friede und ist doch nicht Friede. In dieser Welt sind wir aufgefordert, den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Aber ihr Lieben, wir müssen so realistisch sein. Dauerhafter Frieden ist uns nicht verheißen. Und im Gegenteil, es werden viele kommen und sagen, Friede, Friede. Und es ist doch kein wahrer Friede. Trotzdem gibt uns Jeremia einen positiven Ausblick und eine Aufgabe. Er sagt in Jeremia 29, Vers 7 und 11, lese ich, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe weggeführen lassen. Und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Und Vers 11, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Suchet der Stadt Bestes. Dieses Wort Bestes ist genau unser Wort Shalom. Man könnte auch sagen, suchet der Stadt Frieden. Dazu sind wir also auch hier aufgefordert. Auch wenn es keinen echten und wahren und dauerhaften Frieden geben wird in dieser Welt, sind wir aufgefordert, ihn zu suchen. Und das fängt ganz nah bei uns an, in der Familie und in unserer Stadt. Und ich glaube, über diesen Vers wird sich unser Pastor Carsten Wagner auch sehr freuen. Suche der Stadt Bestes. Das ist ja so ein bisschen das Programm auch unserer Gemeinde geworden. Wir wollen gucken, wie wir dienen können, auch in unserem Ort. Suche der Stadt Bestes. Suche den Shalom für die Stadt, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn. Und jetzt sind wir mit dem Alten Testament schon durch. Es gibt noch mehr Stellen, aber so lange darf ich nicht predigen. Noch ein paar Stellen aus dem Neuen Testament. Lukas 2, Vers 14, und das kennt ihr auch noch von Weihnachten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ihr habt es gerade gehört. Von diesem Frieden ist da die Rede, schon als die Engel die Geburt des Heilands quasi bezeugen und ankündigen. Und unser Herr Jesus nimmt das in seiner Bergpredigt auch ganz stark auf, das Thema Frieden. Er sagt, selig, in Matthäus 5, Vers 9, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und die Leute, die er losschickt, im Grunde uns auch, wir als Missionare, wir sind aufgefordert in Lukas 10, Verse 5 und 6, wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Da ist auch unser Herr ganz realistisch. Nicht allen, denen wir mit Frieden kommen, wollen den Frieden von uns. Und Paulus nimmt diesen gleichen Gedanken quasi auf in Römer 12, Vers 17 und 18. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Da sind wir also auch wieder bei dem Thema, bei dem Auftrag unserer Jahreslosung. Wir sollen Frieden suchen, ihm nachjagen. So viel an euch liegt und wir können eine ganze Menge machen und uns echt anstrengen. Haltet Frieden mit allen Menschen. In diesem Zusammenhang noch einen kleinen Rückblick auf Psalm 120, Verse 6 bis 7, weil das ist genau das, was uns dann leider manchmal begegnet. Da schreibt der Psalmbeter, lange genug schon weile ich hier bei Leuten, die den Frieden hassen. Ich bin ganz friedlich gestimmt, doch was ich auch rede, sie gehen auf Krieg aus. Ich vermute, ich befürchte, dass einige von euch das erleben am Arbeitsplatz, vielleicht sogar in der eigenen Familie, in der Nachbarschaft. In der Welt wird das auch erlebt. Da sind Völker, die suchen den Frieden, andere wollen ihn nicht oder einzelne Gruppen in der Bevölkerung wollen ihn nicht. Sie gehen auf Krieg aus. Das ist die Realität in unserer Welt. Und jetzt kann ich euch eine Stelle nicht verheimlichen, wo unser Herr Jesus in Matthäus 10, Verse 34 bis 36 etwas sehr Hartes sagt. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter zu entzweien. Und die eigenen Hausgenossen werden einander feindselig gegenüberstehen. Oh Mann. So, das ist kein Auftrag, dass wir zum Schwert greifen sollen, dass wir reinhauen sollen. Nein, davon haben wir jetzt genug gehört. Wir sollen den Frieden suchen, ihm nachjagen. Aber wir müssen im Blick haben, dass dieser Krieg quasi auch durch Jesus verursacht werden kann. An ihm scheiden sich die Geister. Und wenn wir uns zu Jesus halten, kann es sein, dass wir deswegen angefeindet werden, sogar in der eigenen Familie. Und es ist schade, dass das immer wieder erlebt wird. Wenn wir keinen Frieden in der Familie haben, so können wir uns aber doch dennoch vielleicht ein wenig damit trösten, dass der Herr in Johannes 16, Vers 33 sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Frieden in Jesus, den können wir haben. Der liegt nur an dir und an Jesus, an mir und an Jesus. Jeder für sich mit seinem Herrn. Da kann uns keiner diesen Frieden nehmen. Und von diesem Frieden hatte ich auch schon geredet. Es fängt bei dir selbst an, es fängt im Herzen an. Paulus sagt in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Galater 5, Verse 22 bis 26 lese ich nicht mehr, aber hier ist davon die Rede, dass der Friede eine Frucht des Geistes, des Heiligen Geistes ist. Und wir sollen im Geist leben. Wenn wir im Geist wandeln, dann wird dieser Friede, die als Frucht des Geistes hervorkommt, auch unser Leben bestimmen. Und in Epheser 4, die Verse 2 und 3, da ist wieder dieser Zusammenhang des Friedens mit der Liebe. Ich hatte darauf schon hingewiesen. Paulus fordert uns dort auf, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und im Brief an den jungen Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 22, fordert Paulus uns auch auf, jage dem Frieden nach. Im Verein mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Wir dürfen gerne als gesamte Gemeinde mit Geschwistern zusammen im Hauskreis dem Frieden nachjagen. Und auch im Hebräerbrief, Kapitel 12, Verse 14 und 15, sind wir aufgefordert, trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heiligung. Und Jakobus in seinem Brief, Kapitel 3, Verse 13 bis 18, ermahnt uns nochmal in Vers 16, wo Eifersucht und Eigenliebe herrschen, gibt es Unfrieden und jede Art von Gemeinheit. Vers 18, Gerechtigkeit können nur die ernten, die Frieden ausgesät haben. Gerechtigkeit und Frieden hängen ganz eng miteinander zusammen. Und Vers 16 ermahnt uns nochmal, Eifersucht, Eigenliebe sind Gift für Frieden. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir nach Frieden für uns suchen. Wie oft suchen wir unseren Frieden? Ruhe, Wohlbefinden, Friede für uns. Wir sollten vielmehr Frieden für den anderen suchen. Dann tappen wir nicht in diese Falle von Eifersucht und Eigenliebe, die am Ende doch nur wieder zu Unfrieden führen. Noch eine schlechte Botschaft in Offenbarung 6, Vers 4. Da heißt es, und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Ihr Lieben, diese Aussagen stehen auch in der Heiligen Schrift und sie gehören zu dem, was kommen wird dazu. Wir müssen uns auch damit auseinandersetzen. Ich habe schon oft genug meine Sicht der Endzeit dargelegt und ihr wisst, dass ich davon überzeugt bin, dass wir ab Offenbarung 4 schon als Gemeinde, als gläubige Christen nicht mehr auf der Erde sind, weil die Entrückung stattfindet, von der an vielen Stellen in den Briefen auch die Rede ist und der Herr Jesus seine Gemeinde zu sich nehmen wird in den Himmel. Wir werden das so nicht mehr miterleben müssen. Trotzdem ist es schrecklich, was auf dieser Erde dann noch passieren wird, weil es immer noch Menschen gibt, die den Herrn hassen und alles tun, um ihn zu vernichten, sodass am Ende Gott keine andere Chance hat, als den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen sich dann gegenseitig umbringen. Aber es gibt auch eine gute Botschaft in Offenbarung 11, Vers 15. Und der siebente Engel blies seine Posaune und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist dann das Ende. Unser Herr ist der Sieger. Und dann wird es keinen Krieg mehr geben und kein Leid. Und er wird alle Tränen abwischen. Und dann sind wir bei dem, was wir immer in jedem Jahr und auch 2019 erwarten sollten. Amen. Komm, Herr Jesus. Ich hoffe, dass bei allem, was ihr noch erwartet, vielleicht an positiven Dingen für das Jahr 2019, ihr auch immer damit rechnet, dass der Herr wiederkommen kann und dass er wiederkommt. Und ihr nicht den Eindruck habt, er macht dann euch einen Strich durch die Rechnung mit der Beförderung oder sonst was, was ihr noch gerne genießen wollt. Wenn der Herr wiederkommt, kommt das Schönste, was es überhaupt gibt. Da kann nichts anderes mithalten. Lasst uns das doch erwarten. Amen.